Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir haben uns in unserem letzten Podcast gewidmet dem Streiten und kamen da zu sehr guten Ergebnissen. Doch das allein reicht uns noch nicht. Wir werden uns jetzt dann auch dem nächsten Schritt zuwenden, und zwar dem Versöhnen. Das Versöhnen, das nach hoffentlich den meisten Streitfällen auch wieder möglich ist. Versöhnen heißt ja, wenn wir es vielleicht mal ein bisschen auseinanderbröseln, erstmal, Silvia, ist ja noch ein Schritt weiter als Vergeben. Das Vergeben findet im eigenen Herzen statt, braucht nicht notwendigerweise ein Gegenüber. Versöhnen heißt aber schon, zwei Menschen, die einen tiefgreifenden Konflikt hatten oder gestritten haben, gehen wieder aufeinander zu und entscheiden sich ja dafür, den Weg weiter gemeinsam persönlich gehen zu können. Dazu braucht es ja einiges. Ja, wollen wir da mal anfangen?
Ja, also ich möchte mit einer Aussage von meiner Lieblingsphilosophin Hannah Arendt beginnen, wo ich ganz viel über dieses Thema gelernt habe. Sie brachte es so auf den Punkt: Die Zukunft ist ungewiss, deswegen versprechen wir uns bestimmte Dinge, und das ist ja juristisch durch Verträge, durch Regeln, öffentliches Recht und so weiter sehr klar strukturiert. Und die Vergangenheit ist vorbei, die können wir nicht ungeschehen machen. Deswegen müssen wir lernen, einander zu vergeben, zu verzeihen, uns wieder zu versöhnen. Leider ist das primär den Religionen zugeschoben worden. Es gibt ein paar Ausnahmen, Wiedergutmachung. Es hat jetzt in Afrika, das war sehr schön mit Nelson Mandela und so weiter, eine Versöhnungskommission gegeben. Es gibt Ansätze, es gibt solche, aber das ist primär im privaten, therapeutischen und halt früher religiösen Bereich da abgeschoben worden. Und wir müssen das lernen, und es ist klar, das finde ich eine sehr schöne Unterscheidung, das Vergeben, das muss erstmal in mir stattfinden, und die Versöhnung ist dann wieder in der Begegnung möglich, aber ohne Vergeben in meinem Herzen kann ich mich natürlich auch nicht versöhnen. Und tja, aus der buddhistischen Tradition habe ich viel gelernt von der Reflexion über die ethischen Regeln, die Silas oder Shilas. Und da ist das Zentrum, der Kern, nicht verletzen. Das fand ich sehr interessant. Also wenn es darum geht, du sollst nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen, beziehungsweise nur das zu sagen, von dem du weißt, dass es wahr ist. Seit ich diese Formulierung mal gehört habe, bin ich sehr viel vorsichtiger mit dem, was ich sage. Und im Spanischen habe ich diese Wendung gelernt, me parece, mir scheint. Die sagen in jedem dritten Satz, mir scheint, das ist so und so, mir scheint, das ist so und so. Und habe ich gedacht, wunderbar. Die wissen, dass sie nicht alles wissen. Ja? Nicht verletzen ist wichtiger als, ich darf dir nicht die Wahrheit um die Ohren hauen, wie Leute die Authentizität so hoch schätzen, ja? Sondern ich darf dich, also ich solle mich bemühen, ist ja kein Gebot oder Verbot. Ich bemühe mich, dich nicht zu verletzen mit dem, was ich sage und tue. Und das fängt natürlich mit dem Denken an, ist ja klar. Also das finde ich sehr wichtig. Und das führt auch dazu, dass man etwas weniger in dicke Konflikte kommt, wenn man sich bemüht, nicht zu lügen, nicht zu verletzen mit Worten, nicht zu klatschen und zu tratschen, nicht dummes Zeug zu erzählen, einfach drauf loszureden, sondern mal zuzuhören. Also die Hinweise zur rechten Rede, angemessenen Rede, sind mir da eine große Hilfe. Denn also ich meine, töten und stehlen, gut, das kommt natürlich auch vor. Oder durch Sexualität verletzen oder zu viel trinken und Drogen nehmen und dann noch verwirrter zu sein, als man sowieso schon ist. Das trägt natürlich auch zu Konflikten bei, aber vor allen Dingen die angemessene Rede ist eine große Hilfe. Und von daher ist es sozusagen ein Vorschlag von mir, auch um Konflikte zu minimieren. Und ich finde auch inzwischen, je älter ich werde, Höflichkeit. Nicht nur so was Plattes und naja, was man eigentlich auch vernachlässigen könnte und Nachgeberei oder irgend sowas, sondern ein großes Instrument im Umgehen mit Konflikten. Und es ist auch im diplomatischen Kontext, ist Höflichkeit auch deswegen wichtig. Ich soll nichts tun, was die andere Person bloßstellt. Ich will mich mit denen ja vertragen. Ich will mich versöhnen mit Menschen, wo es richtig dicke Konflikte gab. Also das sind meine ersten Überlegungen dazu.
Ja, dann lass uns nochmal zurückkurbeln zur Vergebung, die ja offensichtlich der erste Baustein ist, weil ja. Manchmal ist es ja so, dass wir uns bereits versöhnen, aber wir sind tatsächlich noch grantig. Ne? Wir haben im Herzen sind wir noch nicht, haben wir noch nicht vergeben. Wir denken aber vielleicht, es wäre jetzt aber angebracht, sich zu versöhnen, weil ich meine, A, bin ich ein guter Mensch, B, möchte ich ja mit der anderen Person auch auf einem guten, ne, auf einem guten Fuß leben. Ja. Aber Rumi sagt ja, dieses Zitat ist mir immer sehr eindrücklich. Rumi sagte mal, wende dich nicht ab, halte den Blick auf die wunde Stelle gerichtet, denn dort tritt das Licht ein. Mhm. Also ist das schon die Aufforderung an jede von uns, jeden erstmal wirklich in unserem eigenen Herzen nach dem Licht, nach der Heilung zu suchen, bevor wir dann wirklich mit diesem Impuls auf den anderen Menschen auch versöhnlich wieder zugehen können? Oder wie würdest du die Reihenfolge sehen?
Also ich denke, das hängt auch von der Persönlichkeit ab. Wenn ich sehr schüchtern und verhalten bin und sowieso nie sage, was ich meine und will, sondern mich immer übertrieben anpasse, ja, dann muss ich was anderes machen, als wenn mir das Wort sehr locker auf der Zunge liegt und ich immer sofort sage, was ich denke, da muss man ein bisschen gucken. Und immer wieder ist mir sehr eine gute Orientierung, keine Extreme. Das hat der Buddha in allen möglichen Kontexten immer wieder betont. Aber auch, es ist klar, man findet den mittleren Weg nicht auf Anhieb. Man lotet in der Regel erstmal die Extreme aus. Also die Schüchternen müssen vielleicht mit Hilfe von Meditation und Therapie und so dazu kommen, dass sie mal den Mund auftun. Und die Aggressiven und die Lauten müssen halt vielleicht auch mit Hilfe von Therapie und Meditation lernen, mal den Mund zu halten und auf die Folgen ihres Handelns zu gucken. Das müssen natürlich die anderen auch. Die nichts sagen, das hat auch Folgen für andere. Also ich denke, da müssen wir auch großzügig mit uns sein und experimentieren. Und ich sage das ja auch immer wieder, ich finde es hilfreich, mit nahen Menschen, die mir vertraut sind, denen ich traue und die mir trauen, mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Spiel doch jetzt bitte mal die Person X, die setzt mich immer unter Druck mit dem und dem und dem Verhalten und sagt dann immer dies und dies und es geht mir so auf den Geist oder das verletzt mich so, dass ich überhaupt nichts mehr sagen kann, ja, dass man mit denen was durchspielt, weil das ist ja ungefährlich. Die kennen mich und es ist nur eine Rolle, die man spielt und ich probiere dann mal eine andere Rolle aus. Also das finde ich immer sehr hilfreich. Das ist sozusagen vor dem therapeutischen Rat, den ich natürlich auch immer wieder empfehle, wenn man familiär, biografisch einfach sehr eingefahrene Muster hat, was wir ja alle haben. Und die Biografie geht ja nicht weg durch Meditation. Also wir müssen mit unseren alten Mustern leben, lernen. Und wir haben natürlich hier anderen Zeitgeist, wir haben jetzt einen anderen Zeitgeist als vor 50 Jahren. Ja, also vor 50 Jahren war Authentizität der große Spruch und alles rauskippen und raussagen ganz authentisch. Und dann war wieder mehr die Zurückhaltung. Also man muss gucken, wie der Zeitgeist ist, wie die eigene Biografie ist und dann gucken, ausprobieren. Aber für mich ist nicht verletzen wichtig. Und dann, jetzt praktisch, finde ich die vier heilenden Haltungen für sich selbst unglaublich hilfreich. Natürlich auch wieder abhängig von der Struktur, die man hat, die Mentalität. Wenn ich primär mich um mich kümmere und völlig selbstbezogen sind, muss ich es üben, auch mit den anderen. Aber wenn man dazu neigt, alles in sich reinzufressen, dann finde ich auch gut, Wohlwollen sich selber gegenüber. Ja, ich habe diese Prägungen, das ist nicht einfach, ich darf Fehler machen, ja, und ich leide jetzt da immer noch drunter und ich habe das damals nicht gesagt und ich sollte das eigentlich sagen. aber dann auch, also mein Rat ist immer wieder, guck auch auf das, was dich stärkt im Leben. Also freu dich über das, was da ist, freu dich über die Unterstützung, die du bekommst, über die guten Bedingungen. Freu dich auch darüber, welche Probleme du nicht hast, denn das gibt einem eine gewisse Zuversicht, sich auch den Schmerzen zuzuwenden. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also Mitgefühl für sich selber, weil ich da und da und da und da verletzt wurde, mich habe verletzen lassen, keine Grenzen gesetzt habe. Wenn man nur das macht, dann wird man immer trauriger und verzweifelter und so. Man muss auch gucken auf das, was gut funktioniert und vielleicht auch in kleinen Schritten ausprobieren. Mit den Menschen, wo man nur so ein kleines bisschen Konflikte hat, da mal ein offenes Wort zu riskieren. Und bei manchen Menschen, die man kennt, kann man ja auch sagen, du, es fällt mir ein bisschen schwer, aber ich wollte gern nochmal über diesen Konflikt, den wir da hatten, sprechen. Aber du weißt ja, ich bin ein bisschen ängstlich. Also so vielleicht kleine Schritte mit den kleineren Konflikten anfangen. Und das ist das, was ich auch vielen Menschen, die ich auf dem Weg begleite, immer wieder rate. Nicht gleich das größte Problem muss man jetzt sofort lösen, sondern ausprobieren. In kleinen Schritten.
Ja, und zwischen den beiden Konfliktpartnern oder Partnerinnen, wir gehen jetzt mal von einer klassischen Situation aus, zwei haben sich gestritten, haben sich vielleicht verstritten, so richtig, suchen aber die Versöhnung, weil die andere Person ihnen so wichtig ist. Ne? Man muss ja nicht mit jedem Menschen versöhnen. Vielleicht reicht bei manchen Menschen die Vergebung und man lässt den anderen Menschen ziehen.
Ja.
Aber es ist jetzt vielleicht ein Mensch in meinem Leben, der mir wichtig ist, Familienangehörige, Freund, Freundin. Dann ist es doch so, wir gehen aufeinander zu und dann kommt dieses große Thema, das dann im Raum steht. Wie ist es denn mit Schuldeingeständnis oder übernimmst du die Verantwortung für das, was du getan, gesagt hast? Darauf wartet ja eigentlich jeder der beiden in diesem Aufeinanderzugehen. Wie ist es denn mit dem Eingeständnis von Schuld zum Beispiel?
Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir nicht nur unsere Motive und Absichten im Blick haben. Ja, ich habe es doch gut gemeint, ich habe das doch nur deswegen gesagt, weil ich dachte, das hilft, sondern dass man auch die Verantwortung für die Folgen des Handelns übernimmt und zwar auch für die unbeabsichtigten Folgen. Und diese Aussage kenne ich von unserem Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, die mich sehr, sehr, sehr berührt hat und inspiriert hat, als er sagte, das sei sozusagen seine Leitlinie in der Politik gewesen, inspiriert durch Marc Aurel. Das war sozusagen seine Hausbibel. Ich übernehme die Verantwortung für die Folgen meines Handelns, auch für die Unbeabsichtigten. Und das ist vielleicht jetzt ein Begriff, den man in einer Streitschlichtung oder Klärung eines vergangenen Streites ansprechen kann, dass man zum Beispiel sagt, also ich fände es schön, wenn du sagst, was du eigentlich wolltest mit deiner Aussage, was deine Absicht war. Und ich sage dir dann aber auch, was sozusagen darüber hinaus bei mir passiert ist, als du das gesagt hast. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass du das gut gemeint hast, weil da habe ich einen wunden Punkt und das ist sofort in diese Ecke gerutscht. So, also das finde ich sehr hilfreich. Also nochmal zu klären, was waren deine Motive, was waren meine Motive? Und ich unterscheide zwischen Motiven, die vergangenheitsbezogen sind, und Absichten, wo ich hin will, also intentional, wo ich hin will, finde ich, habe ich von Viktor Frankl gelernt, weil die Übersetzung Motive für das, was im Buddhismus Motivation ist, ist eng. Die ist nur vergangenheitsbezogen, die ist psychologisch. Und Absicht ist ja, ich will final, ich will da neue Wege ausprobieren. Das ist nicht nur vergangenheitsgesteuert. Also von daher, meine Motive, meine Absichten waren so und so und so. Und wie war ist es denn bei dir angekommen? Also dass man sich da nochmal verständigt, Und mein Rat immer wieder bei den kleineren Konflikten beginnen. Aber ich muss auch sagen, ich habe das auch ausprobiert und in einem Fall ist es mir nicht gelungen. Die Freundschaft ist zu Ende. Obwohl wir darüber gesprochen haben, aber es war nicht zu klären.
Und vielleicht für beide dann Vergebung gewesen?
Also ich kann nur in meinem Herzen vergeben.
Genau, dass jeder für sich vergeben konnte.
Wir konnten nicht die Freundschaft aufrechterhalten und das hat mir sehr weh getan. Wir waren fast 20 Jahre lang befreundet und es war eine wichtige Beziehung für mich, aber oder 25 Jahre, also wirklich lang. Aber das passiert auch.
Ja, wichtiger Hinweis, dass,
ja, dass ja. Das es gibt auch Konflikte, die man nicht lösen kann. Gut, es gibt auch Konflikte, habe ich auch erlebt. Da denke ich, mit der Person kann ich Kaffee trinken, überhaupt kein Problem, aber nie mehr zusammenarbeiten. Und mit einer Person habe ich versucht, nochmal Kaffee zu trinken. Es ging wunderbar und dann habe ich hinterher gesagt, ach, war das jetzt schön. Naja, hast du gedacht, ich fresse dich auf? Also für die andere Person war das überhaupt nicht klärend. Das war okay. Wir haben Kaffee getrunken zusammen und haben uns nicht gehauen und nicht beschimpft. Aber das hat für mich überhaupt nichts geklärt. Da war ich hinterher echt platt. Aber unterschiedliche Wahrnehmung. Ich bin sehr charmant und sehr freundlich, aber es gelingt mir auch nicht immer, alle Konflikte aufzulösen. Ich versuche immer wieder in meinem Herzen dieser Person zu vergeben, aber ich kann offensichtlich, das mit der Versöhnung klappt nicht.
Ja, dann lass uns auch da nochmal genau drauf gucken, denn es gibt ja auch bis ins hohe Alter, stelle ich fest, wünschen sich Menschen von ihren Eltern, dass sie endlich mal die Schuld zugeben würden. Bis ins hohe Alter sprechen Menschen über die Verletzungen, die ihnen seitens ihrer Mutter, seitens ihres Vaters zugefügt wurde und wie schrecklich es für sie ist, dass die betreffende Person ja nie die Verantwortung dafür übernommen hat. Ja? Eine klassische Situation, glaube ich, in vielen Therapien. Ja, ja. Und was rätst du jetzt da zum Thema Versöhnen? Natürlich sind wir dazu aufgerufen, uns mit unseren Eltern zu versöhnen, weil eines Tages sterben sie und es ist schrecklich unversöhnt, auseinanderzugehen. Und was kannst du tun, wenn Menschen ein Gegenüber haben, was keine Schuld eingesteht, auch nicht dazu bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen? Wie kann ich in meinem eigenen Herzen dann letztendlich die Versöhnung mit dem anderen herbeiführen?
Also mir hilft da sehr eine psychologische Einsicht, aber sozusagen man kann es auch buddhistisch interpretieren, Mitgefühl mit dem Zeitgeist, in dem meine Eltern groß geworden sind. Also viele Menschen haben da überhaupt nicht gelernt, über ihre Gefühle zu reden und waren so stark durch die kollektiven Regeln geprägt, wo sie gar nicht Widerstand innerlich leisten konnte und selber sich übermäßig angepasst haben, aber es gar nicht gemerkt haben. Also Unbewusstheit über eigene Muster ist das zentrale Problem und deswegen finde ich eigentlich die goldene Regel so genial formuliert. Was du nicht willst, dass man dir tue, das füge keinem anderen zu. Das bedeutet Aufforderung zur Selbstreflexion und nicht halte dich an Regel 1, 2, 3 und mach das immer und dann ist alles gut, sondern du sollst nachdenken. Das ist 2.500 Jahre alt, die goldene Regel sozusagen in unterschiedlichen Kulturen. Und für Karl Jaspers ist das Merkmal der Achsenzeit vor 2.500 Jahren, dass man versucht, aber das haben natürlich immer nur wenige gemacht und ich finde Demokratie ein wahnsinnig anspruchsvolles Verfahren, weil es Erwachsene voraussetzt, die sich einfühlen können in die andere Person und ihre eigene Muster reflektieren können und Meinungen. Es ist unglaublich schwer, aber also mir hilft das Nachdenken über den Zeitgeist, wie die Eltern geprägt wurden, welche Chancen die hatten. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass meine Mutter mir irgendwann, da war ich schon weit über 50, sagte, weißt du, ich war 1945 21 Jahre alt. Ja, ich war 15, als der Krieg anfing. Die haben mir meine ganze Jugend und meine ganze Zukunftsperspektive gestohlen. Und ich mache jetzt nur noch das, was ich selber richtig finde. Das war für mich die Devise nach dem Krieg. Und das hat sie vorgelebt. Also, dass sie mir auch relativ früh gesagt, jetzt mit 13 musst du selber entscheiden, was du richtig findest. Ich kann dann, red mit mir drüber. Und vielleicht sind wir verschiedener Meinung, aber jetzt musst du lernen, Verantwortung für deine Entscheidungen zu übernehmen. Das fand ich großartig, ja. Aber das ist selten. Ja, also von daher Einsicht in den Zeitgeist, das hilft mir einfach. Und eben nochmal klassisch Mitgefühl, in welcher Situation psychologisch steht diese Person? Ja, also worunter leidet sie eben auch vielleicht unter ihrer unausgelebten Lebensenergie? Ja, die haben ja ganz viel auch unterdrückt und weggedrückt und nicht gelebt und damit auch eine bestimmte Lebendigkeit gar nicht kennengelernt. Was jemand, der den eigenen Weg geht, eher erlebt. Auch eine Freude daran ist, habe ich was ausprobiert und es funktioniert. Also ich finde es schwer, aber ich denke, da ist jetzt das Vergeben im Herzen. Und der zweite Aspekt, also das ist zentral. Ein tibetischer Lama, von dem ich sehr viele Unterweisungen bekommen habe, Geshe Tekchok, hat, als jemand gestorben ist in unserer Sangha, da hat eine Frau Also ist halt jemand gestorben und da war auch die Frage, ich habe mich aber mit der Person nicht versöhnen können. Es war, glaube ich, auch die Mutter oder Vater oder große Schwester, ich weiß es nicht mehr. Dann hat er gesagt, ich glaube ja an Reinkarnation und das heißt, du kannst mit dieser Person jetzt weiterreden, ja? Auch wenn die in einer anderen Gestalt jetzt lebt. Und du kannst dir so vorstellen, die Person ist jetzt jemand ganz anders und ist jetzt vielleicht 15 oder 30 oder so. Und die hat dann einfach einen Moment von Fröhlichkeit, von Lebendigkeit, von Berührung, das möglicherweise ausgelöst ist durch deine liebevollen Gedanken. Also sprich weiterhin mit ihr. Und Lama Yeshe hat uns das auch 78, 79 im Kopan, als wir mal eine Runde machten mit Frauen, die abgetrieben haben. War ja damals auch, kam vor und die hatten zum Teil so schlechtes Gewissen und Lama Yeshe sagte, natürlich sagt der Buddhismus, nicht töten, aber manchmal, wenn ein Mädchen 17 ist oder eine Mutter schon 5 Kinder hat und kein Geld hat, ja, da ist es halt eine schwierige Situation und der Mann ist weggelaufen oder so, dann kann man zu dem Kind, dem werdenden Kind im Bauch sagen, das tut mir leid. Ich wünsche dir eine andere Mama, die besser mit dir klarkommen kann. Ich schaff's einfach nicht, es tut mir leid. Und er hat gesagt, ihr könnt mit dem Kind reden und ihm alles Gute wünschen. Und mei, also er war sehr bezogen auf den Einzelfall und hat gesagt, man muss einfach abwägen. Und er hat gesagt, und wir in Tibet hatten Kräuter, die, also das war erlaubt, Kräuter, die eine Schwangerschaft verhindern. Das war bei uns in Tibet okay, ja. Also beides. Man kann mit einer verstorbenen Person weiter in Kontakt gehen, ob man jetzt an Wiedergeburt glaubt oder nicht, ist egal. Okay. Aber ich meine, das macht ja mit uns was, wenn ich mit meiner verstorbenen Mutter, Vater, Oma, was auch immer, innerlich spreche und sage, du, ich verstehe, das war eine schwierige Zeit, du warst unsicher, hast halt das gemacht, was du gemacht hast.
Mhm. Ja. Das heißt, was wir ja auch schon im letzten Podcast mit Streiten ja bereits hingewiesen hatten, also wichtig ist ja auch die Möglichkeit des Perspektivwechsels, also zu verstehen, wieso der andere so gehandelt hat. Trotzdem, was ist denn, wenn ich in meinem Herzen trotz allem guten Willen immer noch das Bedürfnis habe nach Rache? Ich meine, Rache hat ja auch oftmals etwas mit Wiedergutmachung zu tun. Es ist noch nicht wieder gut gemacht worden. Ja, deswegen gibt es ja in den traditionellen Völkern auch diese Wiedergutmachung oder, wenn sie nicht stattfindet, Rache. Was sagst du zum Thema Wiedergutmachung? Wie kann ich denn etwas wiedergutmachen oder das Wiedergutmachen einfordern, wenn ich sage, in meinem Herzen ist Vertrauen noch zerstört und es fehlt mir noch etwas?
Ich meine, wenn eine Begegnung noch möglich ist, kann man ja versuchen, mit der Person in Kontakt zu treten. Aber wenn die verstorben ist, dann gibt es halt keine Wiedergutmachung. Und ich habe das so verstanden, ich weiß es nicht mehr, doch ich glaube, das heißt Justalionis. Das ist die neue Art des Rechts, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht bösartig, sondern ist ein Versuch, überzogene Rachegeschichten zu reduzieren. Also du hast meinen Sohn umgebracht, jetzt bringe ich alle deine Söhne um. Oder du hast mein Haus kaputt gemacht und jetzt mache ich alle deine Häuser kaputt. Oder du hast eine Kuh geklaut und jetzt klaue ich dir 100 Kühe, sondern Auge um Auge, Zahn um Zahn auf der gleichen, also im gleichen Maß sozusagen, sich nur zu rächen oder zu vergelten. Das ist ein Riesenschritt. Das Jus Talionis hat mir eine Juristin erklärt, die bei mir meditiert. Fand ich interessant, dass es nicht bösartig ist. Aber wir haben halt in der Moderne ein Rechtssystem, dass wir keine Selbstjustiz üben, ja, sondern dass wir uns auf Regeln einigen. Aber natürlich ist es emotional manchmal furchtbar schwer. Also da würde ich dann therapeutische Beratung empfehlen, wenn man das mit buddhistischen Überlegungen, Einfühlung in die Situation der anderen, in den Zeitgeist, in ihre Biografie, wenn man es nicht schafft zu vergeben. Aber generell würde ich halt sagen, das Vergeben im eigenen Herzen ist der erste Schritt, damit eine Versöhnung dann im Außen überhaupt gelingen kann. Und wenn das nicht möglich ist, brauche ich therapeutische Hilfe. Denn wir sind halt nicht mehr so eingebunden in soziale Netze, dass wir das lernen. Also ich habe auch vieles von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt, wie die mit Konflikten und Verletzungen, also meine Mutter hat zwei Brüder verloren im Krieg, meine Oma, das waren halt ihre beiden Söhne, ja, also es war schon, und den Mann, der war noch keine 60, ja, also wie die mit diesen Verletzungen umgegangen sind, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil sie beide einen Blick auf das Schöne hatten, was es auch im Leben gibt. Und das ist für mich ein zentraler Schlüssel, vielleicht ein letzter Gedanke noch. Ich habe eine Meditation häufig gemacht, es war eine Anregung von einem Lama im Einzelgespräch. Was habe ich aus diesem Konflikt lernen können? Der ist zwar nicht bereinigt im Gespräch mit der anderen Person, aber möglicherweise habe ich gelernt, mich in anderen Situationen klarer zu verhalten, meine Position liebevoller, freundlicher, aber trotzdem klar zu äußern. Also was habe ich in einer schwierigen Begegnung, in einer schwierigen Beziehung an Selbststärkung, an positiven Qualitäten gelernt? Ja? Also ich habe auch von bestimmten sexistischen Männern, die ich in meinem Umfeld mitgekriegt habe, ohne dass es Übergriffe gab, gelernt, welche Art von Mann ich unmöglich finde. Ja, also das hat mir auch geholfen. Oder eine Nachbarin, die immer laut rumgebrüllt hat und geschimpft hat und ihren Mann beschimpft hat, habe ich gedacht, nee, so will ich nicht werden. Ja, also man kann ja auch aus verletzendem Verhalten, was man mitkriegt, ob auf einem selber gerichtet oder auf andere, lernen, wie ich das nicht will. Oder wie ich mich dagegen abgrenzen kann. Das ist eine letzte Überlegung noch zu dem Thema.
Ja, sehr hilfreich, dass aus jeder Situation, egal ist, auch wenn sie nicht gelöst wurde, was sehr schmerzlich ist natürlich, trotzdem etwas mitnimmt für die nächsten Beziehungen, ja, die wir hineingehen. Ja, ja. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Und es wird dazu ja auch eine Übung geben.
Ja.
Und von daher danke für das Gespräch.
Danke dir.